Nun lesen wir unter dem Thema Diensthaltung aus der Gnade Gottes diese angegebenen Verse 17 bis 20 aus dem 1. Petrus 2. Ehrt jedermann, habt die Brüder lieb, fürchtet Gott, ehrt den König. Ihr Sklaven, ordnet euch in aller Furcht den Herren unter, nicht allein den Gütigen und Freundlichen, sondern auch den Wunderlichen. Denn das ist Gnade, wenn jemand vor Gott um des Gewissens willen das Übel erträgt und leidet das Unrecht. Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr um schlechter Taten willen geschlagen werdet und es geduldig ertragt? Aber wenn ihr um guter Taten willen leidet und es ertragt, das ist Gnade bei Gott. Petrus schrieb ja durch den Heiligen Geist den gläubig gewordenen, sonderlich auch den Juden, in der Diaspora, in der Zerstreuung. Sie waren nicht nahe bei Jerusalem. Sie waren nicht nahe an dem Ort des Geschehens, wo die Kreuzigung stattgefunden hat, die Auferstehung von den Toten, die Ausgießung des Heiligen Geistes. Wenn man, und das geht uns ja auch so, und das haben wir jetzt auch im Urlaub erlebt, an gewissen Orten, die man kennt, steht, dann leuchten auch die Geschehnisse immer wieder auf, die dort stattgefunden haben. Aber ist man in den Städten und an den Orten nicht, vergisst man leicht die Geschehnisse. Und dann braucht man die Erinnerung. Denk mal an diese Stadt, denk mal an diesen Ort. Ja, da ist ja das und das geschehen. Und das soll dieser Brief auch beinhalten. Petrus erinnert die Gläubigen, die ferne von Jerusalem sind, dass sie ein Volk des Eigentums Gottes geworden sind. Eigentum sagt ja schon aus. Gott handelt mit euch wie er will. Er möchte mit euch handeln, wie er will. Ihr gehört euch nicht mehr selbst, ihr braucht euch nicht mehr selbst gehören. Das ist die Freiheit. Ihr braucht euch nicht mehr selbst regieren. Ihr dürft jetzt von eurem Heiland bewegt sein. Ich sage bewusst diese Einladung, ihr braucht nicht, ihr dürft geleitet werden vom Herrn, weil nämlich das Eigentum Gottes keinen Pflichtübungen unterworfen sein soll. Christen sollen dankbar sein. Sie sollen sagen, ich will niemals von meinem Heiland weg. Besser kann es mir überhaupt nicht gehen. Verstehen wir? Deswegen wird das hier geschrieben. Ihr seid das Volk des Eigentums. Das ist nicht mit dem erhobenen Zeigefinger und mit Druck gesagt, sondern in Erinnerung. Ihr seht zwar Jerusalem jetzt nicht vor euren Augen, ihr habt Golgatha nicht so in euren Sinnen und ihr wisst auch nicht genau den Ort jetzt in euren Gedankenbildern, wo der Heilige Geist ausgegossen worden ist. Aber ihr sollt wissen, dass ihr euch jetzt bewegen lassen dürft durch euren Heiland. Macht also Gebrauch davon. Und damit hängt etwas zusammen, was auch in dem zweiten Kapitel und auch im dritten Kapitel gesagt wird, das Leben der Christen in dieser Welt. Eigentlich, und wir haben das oft betont, möchten die Gläubigen nicht mehr in der Welt leben. Ich habe gerade auch so ein paar Mails gekriegt von Glaubensgeschwistern, die unsere Schriften beziehen und die sagen, ach, wenn ich die Schriften hier lese von der Rudelimner Straße, fühle ich mich ja gestärkt. Möglicherweise geht's in Berlin noch besser zu als in Frankfurt. In Frankfurt ist die Gottlosigkeit auch unter den Gläubigen so groß. Da, sagt sie dann, da gibt's aber doch noch einen Pastor oder eine kleine Gruppe. Aber ansonsten ist in Frankfurt das so furchtbar geworden. Na, ich dachte beim Lesen dabei, wenn du Berlin kennen würdest, würdest du Ähnliches sagen. Es ist überall so. Das heißt also, in Wahrheit wollen Kinder Gottes gar nicht mehr hier mitmachen. Das ist so schwer geworden. Man muss mit der offensichtlichen Sünde nebendran leben. Ja, heute wurde ja auch im Berat gehört, der hört das ja dann auch. Die Familienministerin Schröder, die dann dafür plädiert hat, dass doch die gleichgeschlechtlichen Paare genau mit den Eheleuten gleichgestellt, mit den Familien gleichgestellt werden. Ja, die CSU, die arbeitet noch dagegen und sagt, das kann ja nicht sein, denn die Familien sind ja von Grund auf darauf angelegt, sich zu vermehren. Und das ist bei Homosexuellen nicht möglich. Aber das wird legalisiert und das wird wahrscheinlich auch so durchkommen. Die werden gleich behandelt, die kriegen genau steuerfrei und weiß ich was alles, Erbrechte, wie eben Eheleute, Mann und Frau. Und mitten in diesem Chaos leben wir als Christen. Und das ist der Auftrag, der auch hier beschrieben wird im 1. Petrus 2. Liebe Brüder, ich ermahne euch als Fremdlinge und Pilger, in Vers 11 haben wir das gelesen, enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten. Führt ein rechtschaffendes Leben unter den Heiden. Es geht also darum, dass wir eine gewisse Diensthaltung als Kinder Gottes in dieser Welt haben sollen. Eine Diensthaltung, die einladend wirkt für den Nächsten. Das ist immer mein Gebet auch für die Menschen bei uns im Haus. Und ich bin immer dankbar, wenn eine positive Regung kommt. Die wissen ja alle, dass wir gläubig sind. Und wenn dann so eine Zuwendung und Einladung kommt, dann bin ich immer dankbar, dass vielleicht doch irgendwie etwas rübergekommen ist, dass die merken, das ist wichtig, dass man verbindlich mit Gott lebt. Diensthaltung dem Nächsten gegenüber. Wir sind doch befreit, daran sollen wir erinnert werden, von Sünde, von dem Jagen nach dem Lebenssinn. Wir haben ihn gefunden. Wir haben ihn gefunden, das will uns die Heilige Schrift sagen. Wir suchen ihn nicht mehr. Wir jagen nicht nach Lebenssinn, sondern wir sind von Gottes wegen in diese Welt gestellt, um seine Gnade zu verkündigen, zu leben, zu zeigen, dass er für die Menschen ist. Unser einziger Ruhm ist, für Jesus zu leben. Leben wir wieder für etwas anderes, wird unser Leben stumpf, traurig, ja, sorgenvoll, wenn wir wieder für uns leben. Leben wir aber für Jesus, dann halten wir seine Verheißungen ihm immer wieder vor. Du hast gesagt, wir sollen uns nicht sorgen. Jeder Tag hat seine eigene Plage. Jeder Tag sorgt für sich. Hast du alles gesagt? Du bist bei uns jeden Tag. Das machen wir dann. Aber wenn wir wieder uns leben, machen wir das nicht mehr. Dann werden wir eingeholt von den Sorgen des Alltags. Und die werden so groß, dass wir verzagen und nicht mehr den Ruhm Gottes in der Erlösung, die er gegeben hat in Jesus Christus, leben und verkündigen. Dieses Leben für unseren Erlöser, so soll uns gesagt sein hier in den Versen, und ich gehe dann noch näher darauf ein, umfasst alle Bereiche unseres Hierseins. Zu Hause, in der Wohnung, beim Staubsaugen, beim Einkaufen, ob wir Rentner sind oder Arbeitnehmer sind, umfasst alle unsere Lebensbereiche oder ob wir hier in der Gemeinde sind. Dieses Zeugnis der Gnade, das ist nicht spezifisch auf einen besonderen Ort nur ausgerichtet, auf ein besonderes Miteinandertreffen, sondern das ist ein Lebensausdruck. Ein Lebensausdruck, der überall sichtbar werden darf. Also es braucht keine besonders frommen Versammlungen, um in der Diensthaltung aus der Gnade Gottes stehen zu können. Die Diensthaltung aus der Gnade Gottes macht sich auch im Geschäft, im Einkaufsladen breit. Kinder Gottes beugen sich darum, ständig aus Dankbarkeit vor dem Herrn, vor dem Heiland und werden durch diese Gemeinschaft mit ihm, durch das Beugen vor ihm immer wieder neu gestärkt, neuer Zufluss. Und ich glaube, das kann jeder so nachvollziehen und sagen, ja, so ist es. ich wäre gar nicht 10, 20, 30 Jahre, 40 Jahre gläubig, wenn ich nicht immer neu gespeist worden wäre durch den Herrn. Ich hätte den Zustand in meiner Umgebung gar nicht ausgehalten. Also, wir beugen uns immer wieder aus Dankbarkeit und sagen, danke, Herr, dass du uns erlöst hast und dass wir wirklich von dir versorgt werden. Dienstgesinnung ist nichts Neues, denn der Herr selbst hat diese Dienstgesinnung uns vorgelebt. Er diente allen Menschen. Allen Menschen. Wenn es zum Beispiel in der Schrift heißt, soweit es an euch liegt, habt mit allen Menschen Frieden, dann ist das eingebettet in den Frieden des Herrn, in seine Dienstgesinnung. Er hat allen Menschen gedient, sogar denen, die verloren gehen, hat er auch gedient. Denn sein Blut hat er nicht nur für einige wenige vergossen, sondern für alle Menschen. So dass jeder, der da will, das Wasser des Lebens umsonst nehmen kann. Er selbst diente also allen Menschen, damit wir und alle zu der Erkenntnis der Wahrheit kommen könnten, dass ihr Leben nicht nur zeitbegrenzt ist, dass sie nicht nur Eintagsfliegen in dieser Welt sind, die sich hier mit Arbeit abmühen müssen, bis sie endlich sterben und erlöst werden von dem Stress des Lebens dieser Zeit, sondern Erkenntnis der Wahrheit, dass sie kostbar sind, dass sie eine unsterbliche Seele haben, die zwar hier eine Weile im Körper gefangen ist und hier leben soll, aber weiterlebt in Ewigkeit und zwar leben soll, im Reich des himmlischen Vaters. Diese Dienstgesinnung zeigte Jesus zum Beispiel in Johannes 13, bevor er nach Golgatha ging. Da, wo er den Jüngern die Füße gewaschen hat, da heißt es nämlich schon im ersten Vers, im 13. Kapitel, vor dem Passafest erkannte Jesus, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt ginge zum Vater. Und wie er die Seinen geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. Die Seinen, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Und beim Abendessen oder danach, dann wusch er allen die Füße und er sagt, das ist Dienen, das ist die Diensthaltung. Ich bin zwar euer Meister, aber ich habe euch gezeigt, dass man diese Diensthaltung haben soll. Und diese Diensthaltung sollt ihr auch untereinander haben. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, tut dasselbe. Dient auch. Also in den Briefen, so wie in dem Petrusbrief, wird uns letztlich nichts anderes gesagt, als immer wieder die Aufforderung, Diensthaltung als Kind Gottes in dieser Welt und natürlich auch in der Gemeinde zu haben. Jesus hörte zu keiner Zeit auf, die Seinen und die Menschen zu lieben. Er hat selbst die, die ihn angefochten haben, den Judas noch eingeladen und gefragt, mein Freund, warum bist du gekommen? Mit anderen Worten, willst du nicht doch dich mir anschließen? Ja, oder er hat Zeugnis gegeben vor Pilatus und dem Hohen Rat. Er hat geweint über Jerusalem, ach, dass du doch erkennen könntest, was jetzt gut ist für dich. Das hätte ich so gerne. Er liebte alle bis zum Schluss. Denn Gott, so steht es auch in Johannes 3, Vers 16, liebte die Welt so, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden. Das soll die Gesinnung sein, auch in den Seinen, in uns. 1. Johannes 3, Vers 16, wo es ja heißt, so wie Christus sich gegeben hat für uns, sollen wir auch unser Leben für die Brüder lassen. Das ist Liebe. Das ist nicht ein gewollter Märtyrertod oder Märtyrerleben, sondern das ist Liebe. Einsetzen für den Nächsten. Ich will nicht, dass einer verloren geht. Ich bete für die Menschen. Ich bete für die Missionseinsätze. Ich bete für die Missionare. Ich bete für die Menschen bei mir im Haus. Ich bete für die Angehörigen. Ich bete für die, die mir aufs Herz gelegt werden. Warum? Ich will auch nicht, dass irgendeiner verloren geht. Das will ich nicht. Deswegen haben wir eine ganz andere Gesinnung. über Menschen, über die wir uns ärgern, haben wir nicht die Freudigkeit, für sie zu beten. Wir vergessen, dass sie gewonnen werden dürfen, wenn sie noch keine Kinder Gottes sind. Wir bleiben oft an dem Ärger stehen über die Menschen. Aber das soll nicht so sein. Denn der Herr Jesus hätte ja auch Grund gehabt, sich sehr zu ärgern über uns und an dem Ärger stehen zu bleiben. Aber er liebte sie bis ans Ende. Bei allem, was sie verkehrt gemacht haben. Ja, er liebte auch mich. Bis zum Schluss und bis zum heutigen Tag. Und deswegen darf ich auch den Nächsten lieben. Auch wenn er Dinge tut, die sehr seltsam sind. Darf ich ihn lieben. Weil ja jeder gerettet werden soll. Nicht? Das sagt 1. Johannes 3, Vers 16. Jesus in allem dienen und der Dienende sein in dieser Welt, bis das Ziel unserer Aufgabe erreicht ist, ist uns aufgelegt. Wir werden einst aufgenommen in die ewige Herrlichkeit und bis dahin gilt dieser Auftrag. Dabei geht es also nicht, dienen nur an einem besonderen Ort, wo wir das Gefühl haben, Erfolg zu sehen. Ich gehe mal dahin, wo ich am meisten Erfolg erwarte. Oder vielleicht sogar Gewinn. Petrus schreibt in demselben Brief, tut euren Dienst nicht aus dieser Gesinnung, nicht um Gewinns willen. Dass ihr vielleicht Erfolg seht oder irgendwas davon für euch erwartet, sondern tut es um Jesu willen. An jedem Ort, wo ihr steht. Überall soll dieser Dienst stattfinden, weil es sich um das Leben in euch der Wahrhaftigkeit Gottes handelt. Durch die Wiedergeburt im Heiligen Geist haben wir das neue Leben, das wahrhaftige Leben empfangen. Und das soll sich präsentieren an allen Orten, in jeder Weise. Damit andere es sehen und damit die Barmherzigkeit Gottes ihnen offenbar wird und sie sich auch einladen lassen zu diesem Heiland. Lesen wir zum Beispiel parallel in Römer 15, die Verse 7 bis 8. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Und das Annehmen heißt Lob Gottes. Wenn wir Gott loben wollen und preisen wollen, dann sollen wir uns einander so annehmen und letztlich auch den Nächsten annehmen, wie Christus uns und den Nächsten angenommen hat. Denn ich sage, Christus ist ein Diener. Und hier kommt wieder diese Dienstgesinnung hervor. Warum? Er ist ein Diener der Juden geworden, wegen der Wahrhaftigkeit Gottes. Deswegen hat er gedient, weil die Wahrhaftigkeit des neuen Lebens, des Lebens aus Gott, sichtbar werden soll. Das heißt, wir sollen eine Diensthaltung haben, damit die Wahrhaftigkeit Gottes sichtbar wird. Deswegen wurde Jesus ein Diener. Wie geschrieben steht, darum will ich dich loben unter den Heiden und deinem Namen singen. Und wiederum heißt es, freut euch ihr Heiden mit seinem Volk. Und nochmal, lobt den Herrn alle Heiden und preist ihn alle Völker. Warum? Weil auch in Vers 9 steht, und die Heiden sollen Gott loben um der Barmherzigkeit willen, die sie durch die Dienstgesinnung Jesu in der Welt und der Seinen in der Welt erkennen. Also die Wahrhaftigkeit Gottes und die Barmherzigkeit, das soll sichtbar werden. Und hier spüre ich dann schon meinen Mangel und weiß, dass ich täglich darum beten muss, dass das auch sichtbar wird. Denn wie schnell ist man menschlich aufgelegt und hat vielleicht Worte, die einem entgleiten, die gar nichts mit Barmherzigkeit zu tun haben. Auch nicht mit der Widerspiegelung der Wahrhaftigkeit Gottes. Da ist dann höchstens die Widerspiegelung der Wahrhaftigkeit des sündigen Fleisches zu sehen und zu hören. Aber die Berufung liegt viel höher. Merken wir, was Petrus hier durch den Heiligen Geist auch den Gläubigen nahe bringt. Jesus sagt ja in Lukas 6, er mahnt zur Barmherzigkeit und sagt, seid barmherzig, genau wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Also diese Worte klingen in unseren Ohren sehr streng, weil wir sagen, kann ich so barmherzig sein wie Gott? Ich bin doch nur ein Mensch. Aber Gott sagt und erinnert uns, du hast meinen Geist empfangen. Du bist doch wiedergeboren. Du hast den Heiligen Geist in dir, das ist mein Geist. Und der, wenn du ihn zulässt, hat die Barmherzigkeit, die bei mir ist. Ich schaffe dann die Barmherzigkeit in dir und durch dich. Du hast sie für dich gesehen, nicht, aber ich habe sie und dir gegeben. Deswegen kann Jesus diese Worte sagen, seid barmherzig, wie der himmlische Vater barmherzig ist. Deswegen kann er das sagen. In Folge haben wir gelesen im Petrusbrief, dass dann 5 Dienstbereiche angesprochen worden sind. 5 Anweisungen, die in unserem täglichen Lebensbereich wieder zu finden sind, wo wir als freie Kinder Gottes diese Diensthaltung haben sollen und somit den Nächsten in dieser Welt einladen. Ich bin manchmal traurig darüber, dass viel, viel Zeit in Schriften und Literatur aufgewendet wird, um darzustellen, wie schlecht die Welt ist, was sie alles falsch machen. Ja, nun, die können ja gar nicht anders. Die müssen ja alles falsch machen. Wer Jesus nicht hat, der muss ja falsch leben. Was soll er denn sonst machen? Paulus hat es ja auch von sich geschrieben. Bevor er Jesus kennenlernte, hat er alles falsch gemacht. Er wollte zwar was Richtiges machen, aber es war nicht richtig. Deswegen, damit brauchen wir uns nicht aufhalten, sondern die Frage ist, spiegeln wir ihnen das Angebot Gottes vor? Und da haben wir hier 5 Punkte aufgezeigt bekommen. Ehrt jedermann. Ehrt jedermann. Wir sollen also niemand in seinem Gepräge oder seiner Stellung nach beurteilen oder verachten, sondern vielmehr ihn beachten und akzeptieren, damit wir als Christen das Zeugnis der Auferstehung Jesu weitergeben können, dass wir ihm dienen können. Ein Menschen, den wir in seinem Gepräge verurteilen, beurteilen oder verachten, an den kommen wir nie ran, dass wir ihm das Leben der Auferstehung sagen. Das kann der uns nie abnehmen. Aber wenn wir ihn mal so stehen lassen, ehrt jedermann, wie er ist, dann bleibt die Tür offen, um die Einladung zum Glauben an Jesus weiterzugeben. Ehrt jedermann. Missachtung verschließt immer das Herz. Beachtung dagegen öffnet es. Der Herr Jesus verachtete weder, 2 Beispiele will ich dazu nennen, weder den Zachäus, der ein Zöllner war, und das wurde gleichgestellt mit Huren und Sünder und Zöllner war, also das Letzte, noch den Simon, den Pharisäer, und mit den Pharisäern hatte er auch vieles zu reden über sie, wie sie falsch denken. Er nahm von beiden die Einladung an und er ging in beide Häuser. Warum? Zu dem verachteten Zöllner ging er, um deutlich zu machen in seinem Haus, dass er von Gott geliebt ist. Und dort wurde dem Zachäus dann deutlich, ja, dann will ich mich bekehren. Hätte der Jesus gesagt, du Zöllner da oben, also du mach mal erst alles besser da auf dem Baum, nicht? Und wenn du dann noch was wissen willst, kannst du ja noch mal zu mir kommen. Ne? Da wäre der nie gekommen. Aber er ging mit dem Zöllner in sein Haus, mit dem, auf den die Leute so richtig böse abgefahren sind. Und die haben gesagt, was, da geht er zum Zöllner ins Haus. Ja, da ging er hin. Aber dann konnte er ihm das Evangelium in sich zeigen. Und Zachäus bekehrte sich. Jesus sagt, ja, heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Desgleichen ging er zu dem Simon, dem Pharisäer, obwohl er ganz genau wusste, wie der Pharisäer dachte. In Lukas 7 lesen wir das ja. Wir kennen diesen Bericht. Er wurde von ihm eingeladen. Der Pharisäer sagte, komm doch zu mir ins Haus essen. Und während Jesus in diesem Hause war, kam diese Sünderin, stadtbekannte Sünderin, fiel ihm zu Füßen, netzte mit ihren Tränen die Füße, goss auch Salbe aus, weinte, und dann dachte der Pharisäer und sagte, na, wenn er wüsste, was das für eine Frau ist, würde er sich nicht anfassen lassen. So, warum ist Jesus nun in das Haus des Simon gegangen? Er kannte ihn ja vorher schon. Damit er dann im Haus ihm sagen kann, wie das Evangelium zu hören ist. Er hörte sich das alles an, was der Simon dort zu bemängeln hatte. Und dann sagte er Folgendes zu ihm. Simon, ich will dir mal eine kleine Geschichte erzählen. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner, das ist Lukas 7, Vers 41. Einer war 500 Silbergroschen schuldig, der andere 50. Da sie aber nicht bezahlen konnten, schenkte es beiden. Wer von ihnen wird ihn am meisten lieben? Der Simon antwortete und sprach, ich denke, der, dem er am meisten geschenkt hat. Er sprach zu ihm, du hast recht geurteilt. Also dieses Gespräch hätte gar nicht stattgefunden, wenn Jesus gleich gesagt hätte, Mensch, zu diesem Pharisäer, ja, zu diesem Linken, da gehe ich gar nicht erst hin, wie der denkt. Nein, er verachtete ihn nicht. Er wollte ihn ja gewinnen. Er ging sogar in das Haus dieses Pharisäers, um dann diese Geschichte zu erzählen. Und dann sagte Herr Jesus, ja, du hast richtig geurteilt. Und er wandte sich dann zu der Frau und sprach zu Simon, siehst du diese Frau? Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser gegeben für die Füße. Diese hat aber meine Füße mit Tränen benetzt, mit ihren Langhaaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben, diese aber, seit ich hereingekommen bin, hat nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit Salböl gesalbt. Ich sage dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel Liebe gezeigt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und er sprach zu ihr, dir sind deine Sünden vergeben. Da fingen die an, die mit zu Tische saßen und sprachen bei sich selbst, wer ist dieser? Also da kam nun diese Frage dann auf, die Frage des Evangeliums. Ja, wer ist denn das, der auch Sünden vergeben kann? Jesus sprach zu der Frau, dein Glaube hat dir geholfen, geh hin in Frieden. Er verachtete also den Pharisäer nicht und dadurch kam er in die Gelegenheit, ihm das Leben, das wahre Leben vom himmlischen Vater mitzuteilen. Du musst deinen Gott lieben. Das ist hier gemeint, tut Ehre jedermann. Tut Ehre jedermann. Das Zweite, was Petrus hier sagt, habt die Brüder lieb, ist auch eine Diensthaltung. Den Bruder zu lieben ist nicht eine Pflichtübung als solche, sondern eine Diensthaltung. Wenn ich den Nächsten, den Bruder liebe, dann diene ich ihm. Und dann ermuntere ich durch diesen Dienst ihn, auch mich anzunehmen, wie ich bin. Und gemeinsame Freude zu erleben, ist ein Dienst am Nächsten. Liebt die Brüder, habt sie lieb. Hier gilt auch dieser Hinweis, den Paulus gibt im Philipperbrief, Kapitel 2, Vers 3. Wir zitieren das ja oftmals, aber sehen wir das mal jetzt im Zusammenhang mit dieser Praxis. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Dieses zeugnishafte Leben als Christ kann unter den Ungläubigen nur möglich werden und unter den Gläubigen, wenn wir diese Liebe Gottes in uns zulassen, die auch zur Bruderliebe wird. Und wenn diese Bruderliebe pulsiert, dann kann auch die Liebe zum Nächsten spürbar werden. Ich spüre das oftmals, wie schwer das ist, in diese Haltung zu kommen, dem ungläubigen Menschen gegenüber. Man neigt mehr dazu, mit ihm auf seiner rationellen Ebene zu diskutieren oder etwas zu argumentieren, was er rationell versteht, statt ihn zu lieben. Ja, das ist gar nicht so einfach. Da muss man immer innerlich beten: Herr, hilf mir jetzt, dass ich nicht diskutiere mit ihm, sondern dass ich ihn liebe, dass ich ihn anhöre, annehme und dass ich natürlich, was ich weiß, dann auch dazu sagen kann. Aber nicht diskutieren. Nicht diskutieren. Das Band der Liebe, der neuen Einheit Jesu mit den Seinen, macht uns stark. Trotz aller Widerwärtigkeiten, die in der Welt auftauchen gegen den missionarischen Sinn. Dieses Band der Liebe überwindet alles. Wir lesen es ja auch in 1. Korinther 13, Vers 7. Das ist ein gewaltiges Wort, was wir menschlich ja auch nicht so nachvollziehen können, aber in der Verbindung mit dem Herrn in dem neuen Leben verstehen wir das und sehnen uns danach und suchen die Umsetzung dieses Wortes. Die Liebe erträgt alles. Und wir merken auch mitten in der Gemeinschaft, wie schwierig das ist. Wir ertragen manchmal nicht alles. Das ist auch ein Mangel der Liebe. Die Liebe ordnet ja dann auch. Wenn die Liebe ertragen kann, dann kann sie plötzlich auch korrigieren. Nicht die Worte korrigieren dann, sondern die Liebe. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie lässt alles so im Raum stehen und lässt die Entwicklung zu. Sie hofft alles, immer das Gute. Die Liebe hofft alles, sie macht nie einen Schlussstrich, sondern sie öffnet sich immer wieder zu dem Neuen, zu dem Guten und sie duldet alles. Was ist das für eine Liebe? Jetzt verstehen wir, habt die Brüder lieb. Duldet, hofft, ertragt, glaubt. Wenn wir auch meinen, dass bei den Glaubensgeschwistern manchmal nichts Liebenswertes erscheint, brauchen wir sie dennoch nicht zu verachten, sondern uns in die Liebe des himmlischen Reiches hineinnehmen zu lassen, damit wir von der Missachtung wegkommen zur Beachtung des Nächsten. Also wir lieben den Nächsten nicht nur, weil er alles richtig macht, sondern weil Gott ihn liebt. Deswegen lieben wir ihn. Deswegen können wir ihn lieben, auch wenn er so vieles falsch macht. Wir lieben ja unsere Kinder auch. Und ich denke, alle Eltern können sagen, dass sie Kinder haben, die nicht alles richtig machen. Also ich habe noch kein Kind so gesehen, was alles richtig macht, dass die Eltern sagen, von A bis Z, ach, die stellen manchmal furchtbare Sachen an, ne? Und trotzdem lieben wir die Kinder. Ja. Und manche Eltern haben gesagt, selbst wenn das Kind ins Gefängnis kam, ist es doch trotzdem mein Kind. Ich liebe mein Kind. Und ich wünsche, dass es wieder rauskommt. Das Dritte noch. Fürchtet Gott, sagt Petrus hier. Eine Diensthaltung vor Gott. Fürchtet den Herrn. In Römer 14 lese ich mal dazu Folgendes. Vers 4. Und 10 bis 12. Wer bist du denn, schreibt hier Paulus, dass du einen fremden Knecht richtest? Fürchte den Herrn. Er steht oder fällt doch seinem Herrn. Er wird aber stehen bleiben, denn der Herr kann ihn aufrecht erhalten. Und Vers 10. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder du, was verachtest du deinen Bruder? Wir werden alle vor dem Richtstuhl Gottes gestellt werden. Denn steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir sollen sich alle Knie beugen und alle Zungen sollen Gott bekennen. Also fürchtet den Herrn. Er bringt alles zurecht. Greift nicht vor, sondern beugt euch vor ihm. In der Bruderliebe, so wie im Handel nach Jesu Sinn, beweisen wir Gottesfurcht und Liebe zu unserem Heiland. Wer in der dienenden Liebe durch den Heiligen Geist bleibt, trotz der Anfechtung, die er erleidet, trotz der Leiden in dieser Zeit, hat in seiner Gesinnung Jesus Christus immer wieder vor Augen und ehrt ihn. Ich dachte so dabei an dieses Wort auch im Propheten Micha, da steht das ja schon geschrieben. Micha 6, Vers 8. Mensch, du weißt doch, was gut ist. Dir ist es doch gesagt. Was sollst du tun, was der Herr von dir fordert? Gottes Wort halten, Liebe üben, demütig sein vor deinem Gott. Das ist doch das. Und das spricht Petrus hier an. Fürchtet Gott. Wenn wir leiden, üble Dinge leiden müssen, obwohl wir vor dem Herrn stehen und den Herrn fürchten, dann sollen wir dennoch dieses Leiden tragen und ertragen. Wenn wir aber um übler Dinge willen, weil die anderen Recht haben, weil sie sagen, ja, das ist ein verschrobener Kerl, was der sich da immer leistet, wenn wir das leiden, dann sollen wir nicht geduldig leiden, sondern dann sollen wir umkehren und Buße tun. Und nicht sagen, oh, das ist eine Anfechtung. Nein, ich bin es dann. Ich muss mich ändern und ändern lassen. Ich kann nicht dem anderen immer auf die Füße treten und dann kriege ich ein paar Ohrfeigen und dann sage ich, oh, ich leide ja so. Ja. Nein, nein, das nicht. Dann muss ich aufhören, dem Nächsten auf die Füße zu treten. Damit wir das so ein bisschen verstehen. Und eine weitere Dienstgesinnung und Diensthaltung, ehrt den König, sagt hier Petrus. Ehrt den König. Als Kinder Gottes sollen wir also in Stadt und Land, an dem Ort, wo wir leben, zum Guten mitreden und mitarbeiten. Die Obrigkeit achten und beachten, wie es Paulus auch an Titus schrieb. Ich lese uns mal diese zwei Verse in Titus 3. Titus 3, Vers 1, gleich ab Vers 1. Erinnere sie daran, dass sie der Gewalt der Obrigkeit untertan und gehorsam seien, zu allem guten Werk bereit, niemand verleumden, nicht streiten, gütig sein, alle Sanftmut beweisen gegen alle Menschen. Ehret also den König. Und das fünfte, dient den Herren in eurem Beruf, also hier steht den Sklaven oder den Angestellten, die Angestellten ihren Chefs, so will ich es mal sagen, dient ihnen mit Einfalt. Dass wir als Kinder Gottes, wiewohl wir zu einem höheren Reich in Christus berufen sind, alle in dieser Welt einer Arbeit nachgehen sollen, das ist klar. Wir sind in irgendeiner Form von Menschen in der Dienstabhängigkeit, in irgendeiner Form. Dient den Herrn. Und zwar nicht so, als ob ihr nur den Menschen dient, sondern als ob ihr Gott dient. Wir sollen uns diesem Dienst dem Nächsten gegenüber, auch in der Abhängigkeit in der Firma, wo wir stehen, im Arbeitsbereich, wo wir stehen, nicht entziehen. Wir sollen auch nicht arbeitslos sein, wenn wir arbeiten können. Denn die Schrift sagt in 2. Thessalonicher 3, wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Also es gibt viele, die können nicht arbeiten, weil sie krank sind oder weil sie sich beworben haben und kriegen keine Arbeit. Aber die, die die Arbeit kriegen könnten und sie nicht suchen, werden auch nicht den Segen des Herrn empfangen. Die sollen auch nicht essen. So wird es hier gesagt. Paulus sagt, es sind etliche auch, die sich an die Gemeinde Jesu so angliedern und einfach nur Mitesser sein wollen. Aber nicht Mitarbeiter. Nur Mitesser. Und das ist nicht in Ordnung. Dient dem Herrn. Das ist diese, den Herren, die, von denen ihr abhängig seid. Ordnet euch ihnen unter. Als dem Herrn. Für die Hausfrauen gilt das ja und auch für die Rentner in ihrem Tagesgeschäft, da sollen sie auch dieselbe Dienstgesinnung haben. Da sind sie ja auch nicht frei, sondern sollen auch ihrem Heiland leben. Seid untertan mit aller Ehrfurcht den Gegebenheiten, in die ihr kommt. Manch einer, ein Angestellter, möchte ja seinen Chef gerne reformieren und ihm sagen, was er alles falsch macht. Das steht einem Kind Gottes gar nicht zu. Ein Angestellter hat sich einfach hineinzufügen in den Arbeitsprozess. Wenn der Chef sagt, den Besen, du wirst jetzt den immer umgekehrt stellen, mit den Borsten nach oben und mit dem, dann machst du das. Da hast du gar nicht zu kritisieren, ob du das gut findest oder nicht. Das spielt die Rolle gar nicht. Es geht um die Dienstgesinnung. Die will Jesus in uns freisetzen, damit wir dann auch Freiheit zum Zeugnis von dieser Gnade, in der wir leben, warum wir auch so handeln können, berichten dürfen. Wir sollen also darum ringen und beten durch unseren Dienst im Alltagsleben. Also hier ist nicht Sonntagsleben angesprochen, sondern unser ganz normales Alltagsleben. Wir sollen darum ringen, dass wir darin, in unserem Tun, in unseren Worten, in unserem Lassen auch, was wir denn vielleicht meiden und nicht machen, Jesus verkündigen. Der Wandel soll lauter sein und lauter sprechen als die Worte, die wir oft reden. In Epheser 6 wird uns auch der Grund unseres Dienstes, unseres Lebens als Gottes Kinder in dieser Zeit nochmal verdeutlicht. Ich möchte mal diese Verse auch ansprechen. Epheser 6, 5 bis 7, da heißt es: Ihr Sklaven, seid gehorsam euren irdischen Herren mit Furcht und Zittern in Einfalt eures Herzens, als dem Herrn Christus, nicht mit Dienst allein vor Augen, um den Menschen zu gefallen, sondern als Knechte Christi, die den Willen Gottes tun von ganzem Herzen. Tut euren Dienst mit gutem Willen als dem Herrn und nicht den Menschen. Also hier ist eine Haltung des im täglichen Leben angesprochen, die immer vor Jesus Christus Bestand haben soll, durch ihn, egal was wir tun. Auch wenn ich meiner Frau zu Hause begegne, kann ich ihr nicht begegnen, wie ich will. Als Mann, bin ja schließlich der Mann. Nein, ich muss ihr begegnen durch den Herrn. Sie ist die Glaubensschwester, sie ist meine Frau, ich habe eine Fürsorgeaufgabe auch dafür, sie zu lieben. Und sobald ich merke, dass da irgendwas bei mir nicht stimmt, muss ich mich zurückziehen und erstmal innerlich beten. Ja. Wir können nicht einander, auch wenn man Eheleute so miteinander ruppig umgehen, das geht gar nicht. Lohnt sich auch nicht, nebenbei gesagt, macht auch keinen Spaß. Ja. In Liebe üben ist viel besser. Das freut mich. Meine Frau sagt das immer wieder zu anderen. Freiburg hast gesagt, wir lieben uns immer mehr. Ja, ja. Ja, wir, nicht weil es nicht Gründe gibt, dass man auch menschlich brummlig sein könnte. Ach, da gibt es Gründe, ich liefere ihr bestimmt auch manche. Aber sie tut es nicht. Und umgekehrt tue ich dann auch nicht. Machen wir das beide nicht, weil wir nämlich den Herrn Jesus beide lieben. Und diese Dienstgesinnung in allen Dingen sollen wir haben, damit Jesus geehrt wird. Aber das dürfen wir uns auch nochmals sagen, und Petrus betont es ja auch mit. Wir haben diese Kraft, nicht nur den guten Dingen zu dienen, sondern auch den wunderlichen Situationen und Herren zu dienen. Diese Kraft nur durch den Heiligen Geist, nur durch das neue Leben. Und darum sollen wir in der Hingabe an unseren Heiland täglich bleiben. Er hat uns gedient und wir sollen ihm durch diese Hingabe und die Offenheit für ihn und sein Werk auch zur Verfügung stehen und dienstbar sein in dieser Welt. Dann kommen auch die letzten Worte hier aus dem Sprüchebuch zum Tragen. Sprüche 16, Vers 7 und 8. Da heißt es: Wenn eines Menschen Wege dem Herrn wohlgefallen, so lässt er auch seine Feinde mit ihm Frieden machen. Also ganz wunderbar. Wenn wir also in dieser Dienstgesinnung leben, dann schafft Gott das auch so, dass die Anfechtungen zum Teil aufhören. Die Feinde haben gar keine Lust mehr, das zu machen. Sie werden zufrieden auch mit uns. Denn es ist besser, wenig zu haben mit Gerechtigkeit, als viel Einkommen mit Unrecht. Möge der Herr schenken, dass wir uns neu durch diese Verse ermutigen lassen, in diesem Leben, das uns Gott geschenkt hat, zu stehen und täglich daran erinnert zu werden und darin zu arbeiten.